Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Wir machen eine Sommerpause bei «Endlich leben». Am 20. August sind wir mit einer neuen Folge zurück. Und die Zeit bis dorthin probiere ich euch ein bisschen zu verkürzen. Mit einem Best-of «Endlich leben». Ich habe für euch die Folgen rausgesucht, die euch besonders gut gefallen haben oder die mir irgendwie speziell in Erinnerung geblieben sind. Heute gehen wir zusammen noch einmal zurück in Oktober 2023. Dann habe ich Kathrin Rösli getroffen. Sie ist 50, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt im Kanton Luzern. Und sie hat beschlossen, dass sie in Zukunft an einem Fest oder so nicht mehr sagt, was sie für einen Beruf hat. Weil sonst muss sie stundenlang nur über ihren Job reden. Der ist nämlich schon eher ein bisschen aussergewöhnlich. Kathrin Rösli ist selbstständige Bestatterin. Und das mit voller Leidenschaft. Und was ich bei ihr spannend finde, vorher war Kathrin Doula, also Geburtshelferin. Sie sieht viele Parallelen zwischen diesen beiden Jobs.
Am Schluss, es muss bei der Geburt stimmen und es muss beim Tod stimmen. Und wenn es dann nicht stimmt, dann hast du echt ein Problem.
Weil man kann es nicht wiederholen, weder die Geburt noch der Tod. Ihr ist darum extrem wichtig, dass die Angehörigen gut begleitet werden. Da steckt sie ihr das ganze Herzblut drin. Als Bestatterin hat Kathrin Rösli jeden Tag mit dem Tod zu tun. Sie sieht immer wieder tote Menschen, manchmal auch Kinder. Die Frage nach dem Warum darf sie sich da nicht stellen, sagt sie.
Weil du hast nicht nur alte Leute, die sterben. Wir haben ganz viele junge Leute, die auch sterben. Und ich glaube, nur so kannst du auch gesund weiterarbeiten.
Wie geht sie mit schwierigen Einsätzen um? Sie, die selber nicht gern Blut sieht. Warum fährt sie als Bestatterin nicht ein schwarzes Auto und legt auch keine schwarze Kleider an? Was ist für die Angehörigen wichtig in der Stunde und Tag nach dem Tod eines geliebten Menschen? Über das und mehr habe ich mit der Kathrin Rösli geredet. Ich bin Evelyn Gutknecht. Schön, sind ihr dabei. Kathrin, ich bin da jetzt gerade reingekommen bei dir in deinem Bestattungsunternehmen, sagen wir so.
Ja. Kann man so sagen.
Da in Ebikon und als Erster habe ich gedacht, wow, das ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Ein wunderschön, stilvoll eingerichteter Raum, sehr hell, schöne Möbel. Ich habe das Gefühl, bei allem hat man sich ein bisschen überlegt, warum stellt man das auf, wie stellt man es an, dass es schön wirkt. Es hat da hinten sogar noch eine kleine Spielecke für Kinder mit einem Schaukelpferd und so. Also, das ist überhaupt nicht das, was ich mit einem Bestattungsinstitut in Verbindung bringe. Hörst du etwa mal so Reaktionen, wenn Leute da hinkommen?
Ja, das hören wir doch noch etwa. Letztes Mal ist jemand da drinnen gestanden und hat gefragt, was wir denn da verkaufen.
Eben, man hat wirklich das Gefühl, ja. Man kann da etwas kaufen. Es hat auch schöne Dekosachen.
Es ist, ja, und vor allem, es ist halt auch hell. Und ich glaube, das bringt man nicht in Verbindung mit einem Bestattungsunternehmen. Mhm. Genau.
Und es ist auch sehr zentral. Also wir sind hier in Ebiken im Kanton Luzern und es ist direkt an der Straße. Also falls man mal etwas hört, dann sind das die Autos, die hier vorbeifahren. Aber es ist für euch natürlich sehr positiv, so zentral. Ein zentraler Standort, habe ich mich an.
Ja, wir nehmen uns natürlich viel mehr wahr. Oder? Wir haben wirklich grosse Fensterfronten, wo wir auch angeschrieben sind. Und ich glaube, die Leute, die daran vorbeifahren, nehmen uns schon mehr wahr, als dort, wo wir vorher dann waren.
Mhm. Jetzt ist Montagmorgen um 9 Uhr, wo wir uns hier treffen. Was steht bei dir so an einem Montagmorgen? Was ist so der typische Montag im Leben von einer Bestatterin?
Es gibt keinen typischen Montag. sehr unterschiedlich. Heute Mittag habe ich ein Gespräch, habe heute Morgen noch ein bisschen Büro gemacht, ein bisschen Sachen sortiert, parat gemacht auch für unser Gespräch, parat gemacht für nachher fürs Gespräch. Also es ist kein Tag wie der andere. Wir wissen eigentlich nicht, was kommt.
Also ein Gespräch, jemand Angehöriges kommt nachher zu dir,
genau.
Wo es um eine Bestattung geht.
Genau.
Du hast mir auch gesagt, dein Nattel liegt da direkt neben dir. Es kann durchaus sein, dass während unserer Aufnahme das Nattel läutet, weil du halt musst erreichbar sein für Leute, wenn sie anläuten und sagen, hey, wir müssen eine Bestattung planen.
Kann sein, es ist aber auch manchmal auch sehr ruhig. Und dann kann es wieder sein, dass man zwei, drei Telefone gerade nacheinander hat. Also es ist sehr unterschiedlich und ich kann es jetzt auf laut los. Und wenn etwas sein sollte, würdest du das auch merken, ja.
Jetzt eben, jeden Tag sterben Menschen, sprich euer Geschäft.
läuft ja eigentlich jeden Tag. Also da gibt es kein Wochenende. Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt an einem Samstag jemand Angehöriges euch erreichen will, weil eine Person gestorben ist und man will die Beerdigung und alles planen, dann musst du erreichbar sein. Oder haben die da Pickendienst?
Ja, wir sind also wirklich 24/7 sind wir erreichbar. Ich habe das Glück mit meinem Team, dass sie auch ab und zu das Telefon übernehmen können. Das heisst, dass ich auch einmal im Monat mal ein pickefreies Wochenende habe, was ich natürlich auch sehr geniesse. Aber sonst sind wir eigentlich immer erreichbar.
Also es kann durchaus immer sein, anrufen, dass du am 10, 11 am Abend dein Nattel läutet, genau, und du dann musst ausrücken. Oder was machst du dann als erstes Mal?
Mal abklären, um wer es geht. Wo ist denn die verstorbene Person? Wo ist sie verstorben? Was brauchen die Angehörigen? Und dann entscheiden wir miteinander, was der nächste Schritt ist.
Mhm. Ich möchte dann noch ein bisschen später in diesem Gespräch ein bisschen mehr auf dich zu sprechen kommen, vor allem auf deine Geschichte. Weil, so viel kann ich schon mal sagen, ich habe gewusst, ich möchte gerne mit einem Bestatter oder einer Bestatterin mal reden für diesen Podcast und habe angefangen zu googlen und dann bin ich auf dich gekommen, weil du eben so eine spezielle Geschichte hast. Du bist einmal Doula gewesen, also Geburtshelferin, und da möchte ich dann nachher mega gerne darauf zu reden kommen. Aber jetzt zuerst einmal noch ein bisschen zu deinem Beruf als Bestatterin. Ich kann sagen, was ich bis jetzt so ein bisschen für ein Bild habe von diesem Beruf oder auch für Erfahrungen gemacht habe. Und zwar habe ich auch schon in meinem näheren Umfeld Leute verloren und dann ist es eben darum gegangen, jetzt den Bestatter kommen zu lassen. Und dann ist meistens einfach telefonisch, hat man den Bestatter angerufen und gesagt, so, eben die und die Person ist verstorben, man muss sie dort und dort abholen. Aber es war eigentlich sehr so ein sachlicher Kontakt gewesen, auch eher so, es waren immer freundliche Männer gewesen, aber eher so ein bisschen kühl und wirklich mehr so darum gegangen, die Facts in Erfahrung zu bringen. Wenn ich dich so anschaue und jetzt den Ort, wo ich da bin, habe ich das Gefühl, bei dir geht es nicht einfach um Facts, sondern ich habe wirklich das Gefühl, bei dir ist man so, bei dir geht es um mehr. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also es ist natürlich, es kommt darauf an, in welchem Kanton das jemand verstirbt. Oder? Es gibt Kantone, wo wie Bestatter vorgegeben sind, also jetzt Stadt Zürich oder Basel oder Tessin auch, St. Gallen, wo die Bestatter wie von der Gemeinde aufgeboten werden oder von der Stadt natürlich.
Also eben, wo man sich nicht selber aussuchen kann?
Nein, wo man sich nicht selber kann. Also man kann schon selber aussuchen, aber die Kosten laufen dann natürlich auch über die Angehörigen. Und bei uns in Luzern ist es so, dass also wirklich jede Person kann den Bestatter selber aussuchen. Wir machen natürlich auch durch das, dass wir Gespräche führen, wir gehen einbetten, also sprich, wir legen die Person in den Sarg, wir bringen sie ins Krematorium, wir machen leitzirkular Todesanzeigen, wir feiern Trauer, Abschiedsfeiern wir anbieten. Also wir sind wirklich so ganzheitliches Bestattungsinstitut. Wir machen wirklich
ein ganzes
alles.
Package genau. Eigentlich. Also es geht nicht nur darum, die verstorbene Person abholen, einsorgen und irgendwann zum Friedhof bringen, sondern viel mehr
rundherum. Ja, genau. Also wir machen wirklich wie alles. Ja.
Ist dir das ein bisschen mehr Konkurrenzdenken da? Weißt du, weil sich die Leute das selber aussuchen können, welchen Bestatter sie
das
nehmen?
Das auf jeden Fall, natürlich.
Dass man sich auch ein bisschen mehr präsentieren muss und zeigen, was man alles zu bieten hat.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, wir sind aber auch alle gesund unterwegs, denke ich. Es ist doch ein schönes Miteinander zu arbeiten. Wir einander respektieren das auf jeden Fall. Ja.
Jetzt eben noch mal so ein bisschen auf die Aufgaben von einem Bestatter. Also nehmen wir jetzt mal an, das Telefon läutet, jemand läutet an und sagt, eine Person ist im Spital verstorben. Und dann, was musst du alles machen?
Dann muss man mal zuerst wissen, ist wirklich eine Person freigegeben. Auch in einem Spital muss eine Person freigegeben sein, dass wir sie können abholen können.
Also was bedeutet das freigegeben? Freigegeben,
dass die Angehörigen sagen, sie möchten eigentlich nicht mehr im Moment, dass die Person auf der Station ist, dass sie in die Kühlung gehen darf. Und dann haben wir auch den Zugang zu der verstorbenen Person. Wir schauen vorgängig, eigentlich, dass wir das Gespräch hier im Geschäft machen können. Wenn es natürlich ein Unfall ist oder ein außergewöhnlicher Todesfall, ist das in dem Moment nicht gerade möglich. Dann wird es im Nachhinein gemacht, das Gespräch. Aber in der ersten Situation ist es so, dass wir eigentlich abklären, wo ist die verstorbene Person, wer ist es. Wenn wir gerade abholen müssen, wie gross, wie schwer, gibt es eine Aufbahrung, Erbestattung oder Kremation. Das sind so ein bisschen die, wie ist der Zugang zu einem Haus, wenn wir privat gehen müssen. kommen wir einfach ins Haus rein, oder sind wir mit, gibt es irgendwelche Hindernisse wie Stegen oder dass wir aussen durch müssen am Haus.
Also einige Fragen, die wir da im Vorhinein schon in dem ersten Telefonat geklärt. Und dann ist es so weit, du gehst zu der verstorbenen Person und also ich stelle, eben, du hast gesagt, man muss ja die Person dann irgendwie rausbringen. Also erstens mal aus dem Bett und dann aus dem Gebäude. Jetzt du als Frau, wie ist das so? Also rein jetzt vom Lupfen, weißt du? Je nachdem.
Wir haben natürlich ganz viele Hilfsmittel. Oder? Mhm. Also gerade wenn wir privat gehen, gehen wir ja nicht wirklich mit dem Sarg raus. Es geht eben rein. Dann gehen wir mit der Bahre. Und je nachdem, wie schwer jemand ist, tun wir noch zusätzlich jemanden aufbieten. Wir sind immer das Zweite. Mhm. Und haben es bis jetzt eigentlich immer geschafft. Ausser es ist jemand sehr gross, sehr schwer. Dann müssen wir natürlich das Zweite, respektive das Dritte, vorbeigehen.
Und dann, was passiert als nächstes? Also, wir sind bei dieser verstorbenen Person und dann?
Also wir gehen jetzt davon aus, dass jemand daheim verstorben ist. Mhm. Verstehe ich dich richtig?
Je nachdem, ja. Wir können jetzt das Beispiel nehmen. Jemand ist daheim verstorben.
Dann schaut man zuerst einmal, hat es Angehörige? Wie geht es diesen Angehörigen? Wie sind sie unterwegs? Was brauchen sie von uns? In erster Linie. In der Regel ist dann, je nachdem, ist die Polizei noch dort oder die Polizei ist dann schon gegangen. Da haben wir für die Angehörigen auch noch ein bisschen mehr Zeit.
Also ist dann immer eine Polizei vor Ort?
Wenn es jetzt ein außergewöhnlicher Todesfall ist, dann ist schon die Polizei noch dort, genau.
Aber nehmen wir an, es ist jemand Älteres, wo, wie man gewusst hat, ist jetzt so in den letzten Stunden, dann ist nicht eine Polizei rum.
Nein, nein. Also gerade jetzt, wenn eine Krankheitsgeschichte vorausgeht und man weiss, es ist jemand in der terminalen Phase, dann natürlich nicht, ja. Und dann schauen wir wirklich, was brauchen die Angehörigen, wie ist der Zustand von der verstorbenen Person, was müssen wir noch machen, was möchten die Angehörigen mit uns machen, zum Beispiel waschen, anlegen, Kleider raussuchen, dann ist das so der Schritt, den wir eigentlich machen, wenn wir ankommen. Mhm. Genau.
Da können dann so wirklich die Angehörigen auch mithelfen.
Ja, ja. Und bei uns ist es wirklich so, also 95% der Angehörigen helfen wirklich mit. Manchmal dass sie es gar nicht gross merken, dass wir ihnen einen Waschlumpen in die Hand geben, ob sie ihn einmal kurz haben können. Und plötzlich sind sie wirklich auch in dem Waschen innen, also ohne, dass sie das gerade merken. Und ich glaube schon, dass wenn wir Frauen, wir sind nicht ein reines Frauenteam, aber wir sind viele Frauen, die natürlich gehen. Wir haben auch Männer im Background. Aber wenn wir Frauen am Waschen sind von jemandem Verstorbenen, es sind viele Angehörige, die merken, ah, das kann eine Frau auch, dann kann ich das auch.
Okay, ja.
Und so die Dynamik, die aufkommt, wenn man so zusammen am Waschen ist oder am Parat machen, ist etwas Wunderbares.
Was spürst du denn da so?
Ja, einfach so, ganz viel Liebe eigentlich, dass man wirklich jemanden bis zum letzten Weg begleitet, bis über den Tod raus für die Pflege und für die achtsame Aussuche auch von den Kleidern begleiten.
Gibt es auch Angehörige, die sagen, oh, das schaffe ich nicht, ich will jetzt da aus dem Raum rausgehen, wenn du die verstorbene Person waschen?
Gibt es auch, aber eher selten. Mhm. Es gibt es und die dürfen sich das auch rausnehmen, wir lassen die Türen angelehnt. Sie dürfen wirklich auch das Zimmer verlassen. Vielleicht kommen sie dann wieder rein, güchseln mal rein. Also das ist so ein bisschen wie offen. Mhm. Also wir machen weder Türen zu, noch sagen wir, es darf niemand rein, ihr dürft nicht mehr raus. Also das ist einfach wirklich gegeben, dass sie sich können aussuchen, wie geht es ihnen, was brauchen sie und wie viel sind sie bereit oder können sie mithelfen.
Mhm. Jetzt das zuhause ist ja ein Beispiel von, also ich nehme an, wenn jemand zuhause stirbt, lässt man den verstorbenen Körper nicht so lange zuhause, oder? Weil sie ja irgendwann anfängt zu schmücken. Das ist anders als im Spital, wo man eben mit dem Kühlraum auch arbeiten kann. Oder wie ist das? Also wenn jemand zuhause stirbt, muss es relativ schnell gehen, dass ihr kommt?
Nicht unbedingt. Also es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, aber ich denke, auch wenn es warm ist, kann man eine verstorbene Person gut einen Tag daheim haben, manchmal auch zwei. Es kommt wirklich ein bisschen auch die Umgebung drauf an. Ist es gerade neben einem Bauernhof? Ist es, kann man gut lüften? Also es ist so ganz vieles, was zusammenhängt. Mhm. Aber pressieren muss man definitiv nicht.
Okay. Wie ist die Situation jetzt im Spital? Wenn jemand im Spital verstirbt, ist das anders für euch, das Arbeiten dort?
Es gibt Spitäler, wo die Angehörigen eben gar nicht zu können, wo es gar nicht erlaubt ist, dass sie dürfen helfen einbetten. Andere Spitäler, da können die Angehörigen mitkommen. Ist in dem Sinn nicht viel anders als daheim. Es ist vielleicht für uns ein bisschen einfacher, wenn wir keine Stege überwinden müssen, oder? Also dass es wirklich alles mit dem Lift geht.
Mhm. Und dann ist es eben so weit, die verstorbene Person ist gewaschen worden, man hat ihre Kleider angelegt, die man können aussuchen. Was passiert dann?
Dann tun wir, wie gesagt, Wäsche anlegen, wir tun sie in den Sarg rein und auch dort tun uns die Angehörigen vielfach helfen. Es sind manchmal drei rum, manchmal sind es mehr. Und dann tun wir wirklich liebevoll die Person in den Sarg hineinlegen. Wir stehen nachher noch einmal um den Sarg herum, wir machen ein Ritual und geben den Angehörigen noch mal Zeit zum Abschied nehmen am Sarg. Wir gehen zum Zimmer raus und geben ihnen die nötige Zeit, die sie noch brauchen.
Eben, das ist ja schon einmal ein mega emotionaler Moment. Oder? So der Moment, wo der Körper, die geliebte Person in einem Sarg liegt. Also das, ja. Schon, wenn ich darüber nachdenke, werde ich gerade emotional. Ja.
Ja, es ist sehr ein emotionaler Moment und vor allem, gerade wenn es keine Aufbahrung mehr gibt, dann ist das wie der letzte Moment, wo man jemanden sieht.
Mhm.
Und das ist auch so für uns manchmal so ein bisschen schwierig herauszufinden, wie lange braucht es denn jetzt? Also wir stehen dann manchmal vor dieser Tür und sagen, ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir reingehen? Nein, noch nicht. Nein, wir warten noch. Also es ist, ich glaube, es ist wie, wir können eine halbe Stunde warten, wir können eine Stunde warten, es ist wie nie der richtige Zeitpunkt.
Mhm.
In der Regel ist es so, dass manchmal die Angehörigen, also nein, nicht Regel, es gibt Angehörige, die von selber rauskommen, sagen, es ist gut für sie, und Angehörige, die wir dann doch manchmal ein bisschen klopfen und fragen, ob es für sie stimmt, und ja. Mhm. Aber es ist sicher emotional, wenn man weiss, es ist wie das letzte Mal.
Mhm. Aber eben manchmal gibt es ja noch eine Aufbahrung, entweder in der Friedhofshalle, so kenne ich es. Also nicht Friedhofshalle, sondern einfach beim Friedhof gibt es auch die Aufbahrungs-,
ganz genau.
Oder ich glaube, wenn jemand im Spital verstirbt, so habe ich es im Kopf, gäbe es auch noch mal eine Möglichkeit? Oder habe ich es falsch im Kopf?
Es kommt je nach Spital darauf an. Aber jede Gemeinde hat Aufbahrungsräume und dort ist die Möglichkeit, dass man eine Person kann wirklich in der Kühle auch noch anschauen kann.
Genau. Empfiehlst du den Angehörigen, hey, mach doch das, schaut die Person mal an?
Unbedingt. Unbedingt. Also, gell, wenn sie natürlich von Anfang an sagen, nein, für uns ist es absolut kein Thema und wir wollen gar nichts mehr, wir wollen einfach jetzt gar nichts mehr zu tun haben, respektive wir wollen nicht helfen einbetten, wir wollen keine Aufbahrung, dann tun wir das natürlich absolut respektieren. Aber wenn wir merken, da ist noch so ein bisschen ein Funken, wo wir könnten wirklich ein bisschen...
Die Unsicherheit vielleicht auch.
Genau, noch, wo man sich bestärken und sagen, kommt doch mit und sind doch dabei und das, was geht, geht und das, was nicht geht, ist auch gut.
Also ich habe das Gefühl, viele Leute denken, ja, ich will ja die Person so in Erinnerung behalten, wie sie war, lebendig. Warum sagst du, ist es eben gleich auch wertvoll, die verstorbene Person zu sehen?
Ich glaube, manchmal ist es wie auch wichtig, dass man merkt, der Körper ist kalt, sie ist wirklich gegangen, die Person. Gerade für Kinder ist das sehr wichtig, wenn sie sehen, das Grossi oder der Grosspapi ist nicht mehr so warm wie vorher. Man kann den Tod besser erklären. Sie sehen vielleicht nicht mehr ganz so gleich aus. Viele sind aber auch sehr entspannt, haben glatte Haut. Ich glaube, man darf nicht die Augen zumachen vor dem Tod. Und das ist das, was ich finde, ist so wichtig. Wir gehen auch mit, wenn das jemand wünscht, in eine Aufbahrungshalle. Wenn wir sehen, das ist eine Frau, der Mann verstorben ist und sie möchte wie nicht allein in die Aufbahrungshalle. Bei uns ist das ein bisschen anders da. Da ist niemand rum, der sie begleitet. Ich weiss, in Zürich tut man die Leute an den Katafalk, also an den Kühlraum bringen. Das ist bei uns nicht so. Also dann sage ich, okay, ich tue sie begleiten. Das habe ich schon 2-3 Mal gehabt, wo ich finde, ich kann jetzt die Person wie nicht allein dort reinlassen. Mhm. Oder sie merkt, es ist so Unbehagen vorhanden.
Mhm. Und wenn es dann so weit ist, dass ihr eben die Person in den Sarg reingetan habt und sie mitnehmt, wohin geht? Also dann geht es zum Friedhof, nehme ich an.
Je nachdem, also wenn es natürlich eine Kremation gibt, dann kommt es ins Krematorium. Ja. Wenn es eine Erbestattung gibt, dann geht es, wie gesagt, in die Aufbahrung vom Friedhof.
Mhm. Und dann habt ihr nachher noch etwas zu tun mit dem Leichnam? Oder was ist nachher euer Job noch weiter?
Im Friedhof eigentlich nicht. Es ist natürlich klar, wir müssen die Leichnamkontrolle machen, bis die Beisetzung ist. wenn sie in einem offenen Sarg ist, also gerade wenn jemand eine Erdbestattung hat. Aber sonst haben wir in dem Sinn nichts mehr zu tun. Es sei denn, wir haben nachher noch ein Abschiedsfeier. Man geht mit dem Sarg in die Kirche oder in die Abdankungshalle. Und dann nachher dann gemeinsam aufs Grab. Mhm. Bei der Kremation ist es so, dass wir vielfach Turnen abholen. Die Angehörigen kommen es entweder bei uns im Geschäft holen oder aber wir bringen sie in die Kirche oder auf den Friedhof. Mhm. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe noch.
Und eben, da gehört auch viel Administratives ja auch dazu oder auch viel Organisatorisches. Also zum Teil ist das ja auch der Blumenschmuck irgendwie noch schön anstellen in der Aufbahrungshalle etc. Also, hast du dir so eine Checkliste gemacht, an was musst du alles denken?
Oder ist es auch so, mit also der Zeit hast du alles im Griff? Wir haben ein Dossier vorne, wo wir schreiben, es braucht ein Kreuz, es braucht ein Kränzchen, es braucht noch Blumenschmuck, es braucht noch Andenksurnen, wo wir wirklich abstreichen können. Und dann gehen wir am Morgen und bringen die Sachen in die Kirche. Mhm. Also es braucht schon natürlich im Dossier so ein kleines ein Wegweiser, was braucht es und was können wir weglassen. Mhm. Ja.
Gibt es da manchmal auch sehr außergewöhnliche Wünsche von Angehörigen, die sagen, die verstorbene Person hat sich übrigens das und das gewünscht und das müssen wir unbedingt umsetzen? Hast du da schon Sachen erlebt, wo du denkst, oh, das ist jetzt noch speziell oder noch außergewöhnlich?
Nein, so eigentlich nicht. Klar gibt es immer wieder Wünsche, aber jetzt nicht außergewöhnliche, die ich jetzt muss. Nein. Viele ganz normale Sachen, dünkt mich, die Leute noch in den Sarg mitgeben wollen. Haben wir jemanden gehabt, die sind wirklich mit einem so einem grossen Einkaufssack gekommen und haben ganz viele Esssachen noch mitgegeben. Er hat das gerne gehabt und jenes gerne gehabt. Noch Diplom reingelegt, noch Zeugnis reingetan. Also sehr persönliche Sachen, die wir dürfen reintun.
Das ist eben alles eigentlich erlaubt. Also man darf jenes das Zeug noch mit in Sorge geben. Gibt es irgendwo eine Grenze?
Ja, keine Batterien und kein Glas, sagt man. Wo man nicht mitgeben sollte. Mhm.
Ich möchte gerne jetzt langsam ein bisschen den Kreis schliessen und nochmal kurz auf deine Tätigkeit zurückkommen als Bestatterin. Du hast mir jetzt viel erzählt, was du schätzt an diesem Beruf. Ich habe auch herausgehört, dass es dir mega wichtig ist, das Begleiten der Angehörigen, dass du empathisch sein willst. Gibt es auch Sachen eigentlich an diesem Beruf, das habe ich noch gar nicht gefragt, die du nicht gerne machst? Du findest, hey, das bräuchte es nicht oder wo dir schwerfällt?
Ja, ich habe eher ein bisschen Mühe mit Blut. Aber sonst, nein, es gibt eigentlich nichts. Mal sicher, also weißt, wenn du an eine verstorbene Person kommst, wo so im Alter sind von den eigenen Kindern, dort schlücke ich schon noch gerade mal ein bisschen leer. Das ist dann schon, also die dränge ich mich auch nicht gerade vor, man muss vielfach ein Mitarbeiter muss dann doch ein bisschen mehr vorne stehen oder mal, dass ich sage, geh du mal zuerst rein oder ich brauche gerade noch mal schnell einen Moment, aber das nehme ich mir auch raus, ja. Das tue ich auch klar kommunizieren und ich glaube, solange man transparent ist, auch den Angehörigen gegenüber, dass man wie sagt, ich brauche gerade schnell einen Moment und sich dann wieder mal sammelt und dann reingeht. Mhm. Das ist sicher für mich mitunter sehr schwierig, wenn es so im Alter sind von den Kindern.
Oder auch Kinder, also, oder ist das weniger?
Ich sage, wie wenn es nicht im Alter sind von meinen Kindern, ist es wie anders. Mhm. Also die gehen wir wie anders dran und wir tun natürlich auch im Auto nochmal für uns wie verinnerlichen, wir tun uns nicht innerlich fragen, warum hat das Kind jetzt schon müssen gehen, sondern wir gehen, wir reden mit dem, wir tun es begleiten, aber die Frage, warum, das kommt nie gut.
Mhm, darfst du nicht stellen.
Du bist an dem Job am falschen Ort. Mhm. Weil du hast nicht nur alte Leute, die sterben. Wir haben ganz viele junge Leute, die auch sterben. Und ich glaube, nur so kannst du auch gesund weiterarbeiten.
Ich glaube, das ist vielleicht am Anfang von unserem Gespräch auch ein bisschen zu wenig übergekommen. Wir haben sehr über die schöne Situation geredet, wenn jemand alt darf zu Hause sterben, wo man sich irgendwo auch verabschieden und darauf vorbereiten. Aber das ist ja lange nicht immer so. Es gibt auch sehr plötzliche Todesfälle, Unfälle, genau. Es gibt Suizid. Wie gehst du mit dem um?
Bei der Herrenfahrt ist wirklich so mein innerer Mantra, es braucht uns jetzt und da gehen wir rein. Also ich denke, je nachdem, eben ein Suizid, ein Unfall, da sind schon so viele Leute involviert, da kommt der Krankenwagen, wenn es noch mal die Feuerwehr, das Care-Team, Polizei. Wir kommen ja erst ganz am Schluss. Und wir haben es eigentlich wie einfacher. Also ich kann eher mal noch zu einem Polizisten gehen und fragen, was treffen wir denn jetzt an?
Mhm.
Oder? Also ich denke, die schlimme Arbeit macht jemand vom 144, das macht die Polizei.
Wo wirklich an der Front, wo am Anfang.
Voll an der Front sind. Ja. Wir, und bei uns pressiert es wie nicht. Oder? Die 144er der Polizei, die wollen alle noch Leben retten. Und bei uns, wir kommen und wir haben Zeit.
Dann ist es vorbei eigentlich, oder?
Genau. Mhm. Und von dem her, und auch bei schwierigen Situationen wirklich einfach innerlich mir sage ich mir, es braucht uns, wir sind gerufen worden, wir gehen.
Wie kannst du abschalten nach so einem Einsatz? Oder jetzt eben, du hast gesagt, du siehst nicht gerne Blut, ich nehme an, du wirst jemand mal Blut
sehen. Ja, natürlich, mhm. Ja. Also wir decken natürlich auch viel ab, oder? Ich denke, abdecken hilft, dass man auch wenn jemand mit Blut auf dem Körper hat, dass man abdeckt und so säuferlich davon waschen.
Nicht alles aufs Mal.
Ja, genau. Genau. Ich glaube, da muss man einfach für sich auch sicher ein bisschen schützen. Und das haben wir bis jetzt gut hinbekommen. Und das Abschalten ist, wir gehen zurück ins Geschäft, wir fragen vielfach noch, fragen, was könnten wir noch besser oder hätten wir besser machen können, was nehmen wir mit heim, was können wir jetzt wirklich gut hier im Geschäft lassen. Es hat mich also bis jetzt in diesen 6 Jahren eigentlich noch nie etwas, eine schlaflose Nacht kostet. Also nicht jobmässig.
Ja.
Genau.
Hast du das Gefühl, das ist auch eine Typenfrage? Bist du eher jemand, der dann kann besser loslassen oder abschalten? Oder kann man das einfach ein bisschen lernen?
Ich weiss nicht, nein. Ich glaube, Leben loslassen ist nicht gerade so meins. Aber ich glaube, wie, das muss man in diesem Beruf, sonst überlebt man nicht.
Jetzt ist es ja schon noch speziell, finde ich. Du hast mir am Telefon, als wir das Vorgespräch geführt haben, erzählt, du bist schon immer eigentlich fasziniert gewesen von Friedhöfen. Und schon als Kind hättest du den Traum gehabt, Bestatterin zu werden. Erzähl mal.
Ich mag mich nicht so erinnern. Meine Mutter hat es nur gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat sie gesagt, Jesus, nein, du hast schon in der 2. Klasse gesagt, du willst Totengräberin werden. habe aber immer ein Faible für Friedhof gehabt und immer noch. und der Beruf hat mich einfach immer wieder fasziniert und hast natürlich einfach auch von der familiären Seite nicht können umsetzen und habe dann lang auf dem Büro gearbeitet, nachher eine Doula-Ausbildung noch gemacht, als Doula nebendran gearbeitet, nebst dem Büro. Job.
Da werde ich nachher gerade drauf eingehen. Doula müssen wir sicher noch erklären. Ja. Aber ich möchte noch mal bei dieser Faszination stehen bleiben. Was hat denn, kannst du dich noch erinnern, warum hat denn dich das fasziniert schon als Kind? Also, weißt, bist du schon früh in Kontakt gekommen mit dem Tod? Oder, ja,
gar
ich
meine,
andere
nicht.
Kinder sagen, ich habe eine Faszination für Rössli oder für, weiss ich was, für Feuerwehr.
Nein. Weder Feuerwehr noch Rössli noch Barbie-Puppen, nein. ich habe gar nicht, also ich bin mit dem Tod nicht konfrontiert worden, als Kind nicht. Ich weiss, dass mein Grossvater ein Jahr vor meiner Geburt gestorben ist und ich bin irgendwie, klingt ganz schräg, aber einfach extrem verbunden mit ihm. Also er kommt mir auch heute ganz viel in den Sinn. Er hat MS gehabt 25 Jahre lang und er gibt mir ganz viel Kraft, wenn ich mal wie nicht mehr mag oder irgendwo in einen Berg gehe und denke, oh Gott, geht das noch lang? Okay, er hat nicht können, er war im Rollstuhl, wo mir so die Power gibt. Und ich bin schon immer auch noch gerne zu ihm gegangen und ich wollte immer wissen, wo sind die Grosstanten gelegen und wo sind jene gelegen auf dem Friedhof. Ja. Mhm. Ja.
Also irgendwie unerklärbar, aber ja, irgendwie ist es einfach etwas, was dich fasziniert hat. Danach hast du aber eben, wie du gesagt hast, einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Ist nicht bei der Berufswahl, hast du gedacht, werde ich jetzt Bestatterin, sondern das war dann gar nicht mehr so mega zuvorderst gewesen.
Also bei der Berufswahl war ganz klar am Anfang Hebamme. Wir haben das aber gleich verworfen. Also ich bin dann nachher dann aufs Büro gekommen und hatte, als ich meine Kinder bekommen habe, muss ich gerade schnell studieren. Ja, meine Tochter war 7, als ich mich als Doula ausbilden konnte und war dann 12 Jahre als Doula tätig, nebst dem Büro. Und Doula ist eigentlich ganz, ganz ähnlich wie der Bestatterberuf. Also es ist der Anfang von unserem Leben und der Bestatter ist am Ende vom Leben. Aber das Machen und das Tun ist eigentlich das Gleiche, wie wenn ein Kind auf die Welt kommt.
Also Doula ist, sagt vielleicht nicht jedem etwas, ist nicht Hebamme.
Ja.
Aber du machst sehr ähnlich. Also du begleitest wirklich die Mutter bei der Geburt, aber du hast jetzt nicht die medizinische Ausbildung.
Ganz oder? Genau. Es ist mehr auf dem emotionalen Weg, wo wir sie begleiten. Wir beraten sie. Wir stehen auch während der Geburt bei den Eltern, ohne dass es eine Ablösung gibt. Ein Doula steht einfach wirklich der Familie bei. Genau.
Aber es ist immer auch noch eine Hebamme dabei. Das ist noch wichtig zu sagen.
Absolut. Absolut.
Und dann hast du das jahrelang, wie viele Jahre gemacht?
12 Jahre.
12 Jahre lang. Mhm. Und dann ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, das ist es nicht mehr. Und zwar ist da ein Burnout eigentlich in die Quere gekommen.
Also,
wo es dich wirklich, wo nichts mehr gegangen ist.
Ja, also da, das hat mich wirklich gerade so ein bisschen flach gelegt. Und hat mich ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Und habe dann wie gemerkt, ich muss wie etwas anderes suchen. Also jetzt nicht von der Doula, sondern mehr vom anderen Job, den ich gemacht habe. Noch. Und habe dann wirklich alle Segel abgebrochen. Habe Doula noch weitergemacht, aber den Hauptberuf habe ich wirklich abgebrochen und gefunden, jetzt muss ich mal ein bisschen zuerst zu mir schauen.
Mhm. Also ich muss auch sagen, du bist berufstätige Mutter, hast 2 Kinder. Ist ja wie auch mega viel, wenn man dann einen Job hat wie eine Doula, nebst dem, dass man noch einen anderen Job hat. Doula muss man auch immer abrufbar sein.
Genau.
In der Nacht vielleicht plötzlich eine Geburt müssen. Das kann man ja nicht so planen mit diesen Geburten. Also ja, ist einfach auch mega viel gewesen.
Es war viel gewesen, Kinder in der Berufswahl. Es war einfach sehr viel gewesen. Und ich habe mir dann wie gesagt, okay, ich gebe mir ein Jahr wie Zeit. Ich habe zwar gefunden, ein Jahr ist unlang. Und habe aber schon vorgängig immer wieder von dem Bestatterberuf geredet und habe dann in einer Zeitschrift, also respektive mein Mann in einer Zeitschrift von einer Frau gelesen, die Solothurn-Bestatterin ist. Und er hat dann irgendwann gesagt, jetzt entweder machst du etwas oder hörst du auf mit dem Thema.
Okay,
also ich einfach nicht mehr wollen hören.
Schon immer wieder Thema gewesen.
Ja, ganz genau. Mhm. Und ich habe dieser Person dann angerufen, dieser Frau, und bin dort vorbei und habe gewusst, entweder zieht es mir den Ärmel rein oder ich gehe einfach wieder hinter sie raus und sage, danke vielmals, ausprobiert, es ist doch nicht das.
Also dir ist es darum gegangen, einfach sie mal zu begleiten und mal zu schauen, wie das so ist, der Job, so in echt.
Zuerst ist es eigentlich um ein Gespräch gegangen, wir sind auf der Fahrt und hat sie angerufen und gesagt, wir müssen es verschieben, aber wenn sie wollen, können sie mitkommen. Und dann habe ich gefunden, ja, nein, also komm mit.
Also eine verstorbene Person, gerade in Action dabei sein eigentlich im Job. Und dann hat sie dann von der Ärmel reingenommen?
Sie hat mir den Ärmel reingenommen. Sie hat das sehr liebevoll gemacht, sehr fein und respektvoll. Und das hat mir wie aufgezeigt, wow, wie schön, dass es hat darf sein am Ende vom Leben.
Und dann hast du beschlossen, ich mache das und wirst gerade selbstständig.
Ja, ich habe dann lange studiert, was soll ich machen, soll ich mich anstellen von einem Bestatter, habe dann aber wie gemerkt, dass ich eigentlich nicht möchte ein schwarzes Auto fahren, schwarze Kleider anlegen, sondern dass es halt auch junge Leute gibt, die versterben, dass ich das Schwarz eigentlich gar nicht möchte, gross in meinem Firmenbild drin habe. Und mein Mann hat dann gefunden, mach doch das, und ich habe gefunden, nein, dann hast du so wieder Abdruck und kommst vielleicht wie nicht mehr davon weg. Und habe dann innerhalb von 3 Monaten wirklich ein Ladenlokal gefunden, selbstständig geworden, Sachen bestellt, Särge bestellt, Urnen bestellt.
Mega mutig.
Aufgemacht,
krass.
Ja.
Und kann man das ohne Ausbildung?
Ja, es ist in dem Sinn ohne Ausbildung. Also die Ausbildung kann man erst später machen als Bestatter.
Also du musst quasi zuerst einmal anfangen,
bevor
du überhaupt kannst eine Ausbildung machen kannst. Ja, ich finde das noch krass, so die Vorstellung. Klar, wahrscheinlich hast du dich ja mit dem Thema auseinandergesetzt und hast vielleicht auch ein bisschen Tipps geholt von anderen Bestattern, aber da musst du ja gleich ein mega Know-how haben und dann den Mut haben zu sagen, so, und jetzt mache ich mich einfach selbstständig. Fangen wir mal an.
Mhm.
Wie war das so gewesen? Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit?
Ich bin noch in Saargau, habe ich noch 2 oder 3 Tage einen Stage gemacht gehabt. Also ich habe jetzt nicht in dem Sinn eine mega
Erfahrung. Das Praktikum.
Ich bin nicht mega lange an einem Praktikum gewesen, sondern ich glaube 2x2 Tage. Ich glaube, das Schwierigste war die ganzen Behördengänge. Also was braucht es alles für eine Aufbahrung? Was braucht es von der Behörde? Wo kommt eine Todesbescheinigung hin? Was brauchen die Leute? Was tun wir den Amtsstellen schicken? Welche Zeitung ist wo? Das sind so die Sachen. Ich meine, waschen wissen wir, wie geht, oder? Anlegen wissen wir auch, wie geht. Mhm. Irgendwann weiss man, wie man die Leichenstarre gelöst hat. Das ist das Wenigste, das Kleinste gewesen. Mhm. Oder jemanden ins Arge legen, das weiss man auch, oder? Aber mehr so die Behördengänge, was braucht es alles? Rechnungsformular können aufbereiten, dass man gut Rechnungen schreiben kann, Mehrwertsteuerabrechnung etc.
Das ist auch viel, oder? Ja. Ja. Gerade dann, wenn du auch selbstständig bist, dann musst du es einfach du machen. Dann hast du niemand sagen.
Ich habe meinen Mann noch so ein bisschen im Hintergrund, wo mir ganz viel hilft, was so Bürokratie angeht. Mhm. Genau.
Du hast vorher gesagt, du hast eben vor allem auch selbstständig werden, um können, dass es so machen, wie du willst, wie es dir wichtig ist. Du willst nicht schwarz angelegt sein, du willst kein schwarzes Auto haben. Das sieht man ja da, wenn man bei dir in dieser Räumlichkeit ist. Es ist sehr hell und freundlich. Warum ist dir das so wichtig?
Ich glaube, weil unser Leben auch nicht schwarz ist. Warum soll es am Ende so schwarz sein? Klar, man verliert jemanden und es ist sehr, sehr traurig. Aber ich glaube, unser Leben geht wie weiter. Und wieso soll ich als Bestatter schwarz angelegt sein? Ich bin nicht in der Trauer. Ich probiere den Moment, wo wir hier am Tisch sitzen mit den Angehörigen, sie können gut zu begleiten, zu erfahren, wer ist die Person gewesen. Und es wird so viel gelacht, nebst dem, dass da so viel geprägt wird, wird ganz viel gelacht. Und ich finde, das ist wichtig. Und nicht, wie ich angelegt bin in dem Sinn. Oder wie unser Geschäft jetzt daherkommt. Und du siehst, es hat, wir haben Folien an den Fenstern. Man sieht zwar die Umrisse von uns, aber man sieht nie eine Person. Mhm. Und gleich sehen wir raus. Mhm. Und ich will das nicht hinter verschlossenen Vorhängen machen, sondern ich will es eigentlich raustragen. Wie du sagst, wir sterben alle mal. Und warum darf es nicht hell gestaltet sein? Mhm.
Also dir ist es auch wichtig, irgendwo in diesem ganzen Traurigen ein bisschen Licht reinzubringen, ein bisschen Herzlichkeit, eine Wärme.
Ja.
Also empfinde ich dich auch, wenn ich mit dir rede, oder? Es kommt da sehr viel Wärme entgegen.
Wir tun in der Regel, wenn uns jemand anruft, tun wir immer sagen, wir sind hell unterwegs. Wir tun sie immer darauf hinweisen, dass sie die Möglichkeit haben, zu einem klassischen Bestatter zu gehen, der ein schwarzes oder ein dunkles Auto hat, der vielleicht schwarze Hosen, einen schwarzen Frack, also einen Job hat, dass sie die Möglichkeit haben. Und ich kann da nur kurze Episoden sagen. Wir haben einmal einen Fall gehabt. Wir sind von der Polizei gerufen worden und haben aber mit den Angehörigen in dem Sinn nichts zu tun gehabt. Wir haben gewusst, die Angehörigen vor Ort. Und wir sind dort so ein bisschen das Bergli gefahren und haben noch zu meinen Mitarbeitern gesagt, nein, und jetzt kommen wir mit dem hellen Auto und die wissen von nichts, oder? Mhm. Nein, wie verrückt ist das? Sie sind wie nicht vorbereitet und der Sohn war draussen und hat uns reingelotzt und gemacht und einen Tag später war bei uns im Gespräch und hat gesagt, es tut mir leid, ich konnte ihm wie nicht mitteilen, dass wir hell unterwegs sind. Ich habe also für mich gedacht, Jesus, was denken jetzt die? Jetzt kommt die mit einem hellen Auto und er hat gesagt, er sei so froh gewesen, sie kein schwarzes Auto ins Quartier reinkommen. Also, du siehst, es ist so, die Leute nehmen das so anders wahr. Oder es gibt wie verschiedene Bedürfnisse. Ja. Und wir bieten jetzt einfach das Helle an.
Gibt es aber auch Leute, die sagen, ich wünschte mir jetzt wirklich einen schwarz angelegten Bestatter und darum auch nicht zu euch kommen?
Das habe ich jetzt mal einmal in 6 Jahren. Und das finde ich völlig legitim, dass wir ihn an jemanden Gutes tun, weiterverweisen, Kontakt herstellen und ihm sagen, dann und dann haben sie den Termin, sie dürfen sich dort melden. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass man die Leute, die in dieser Trauer sind, die so dünnhütig sind, dass man denen wie auch die Möglichkeit gibt, hey, nein, es stimmt nicht, ich möchte weiter. Mhm. Haben wir bis jetzt nur einmal gehabt, aber ich finde das sehr mutig von dieser Person und für uns ist es, wir wissen, sie sind an einem anderen Ort genauso gut aufgehoben.
Was würdest du sagen? Weißt, ich meine, als Bestatter hast du irgendwie eine Chance. Also, du musst es wie einfach gut machen, weil es gibt keine zweite Chance. Wenn jemand eine geliebte Person von euch abholen, aufbauen etc., und sie erleben es nicht positiv, dann werden sie euch ja nicht mehr buchen. Ist das auch jetzt nicht blöd?
Aber das ist doch genau gleich, du hast auch Kinder, gell? Es ist doch das Gleiche, wie wenn du eine Geburt hast. Wenn die Hebamme eine Katastrophe ist, dann gehst du das nächste Mal, wenn du wieder an eine Geburt musst, denkst du einfach nicht mehr die Hebamme. Und ich hebe zu, also ich will einfach nicht mehr die Hebamme. Und ich glaube, das Gleiche ist mit dem Bestatter am Schluss. Es muss bei der Geburt stimmen und es muss beim Tod stimmen. Und wenn es dann nicht stimmt, dann hast du echt ein Problem.
Ja, weil du kannst es nicht nochmal wiederholen. Es war dann wie gewesen, oder?
Nein.
Ich möchte nochmal in den Vergleich hineingehen von Dula, wo du gebärende Frauen begleitet hast und jetzt als Bestatterin. Was würdest du sagen, was erfüllt dich jetzt mehr? Also musst du ja fast Bestatterin sagen, oder?
Gut, ich habe 12 Jahre bin ich Dula gewesen, aber ganz klar Bestatterin. Also es ist wirklich dort, wo mein Herz brennt.
Was macht es aus? Was ist das, was dich so fasziniert und was du so liebst an diesem Job?
Ganz klar die Begleitung der Angehörigen. Sie in diesem ganzen Prozess können gut zu begleiten, zu unterstützen, da zu sein für sie. Und das ist halt bei der Doula schon noch mal ein bisschen anders. Sie sind schon auch, du musst sie auch unterstützen, aber ich glaube, über das Thema Geburt gibt es so viel zu berichten und zu lesen und Filmchen und was beim Tod einfach immer noch zu wenig gibt und es wird immer noch zu wenig darüber geredet.
Also du siehst da eine Lücke und willst dir wie auch ein bisschen helfen schliessen?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man über den Tod redet. Nicht permanent, aber ich glaube, es ist wie wichtig, dass man es weiss. Ah, es betrifft mich auch. Mhm. Wir haben jetzt bei der wärmeren Jahreszeit immer Türen auf. Also wir wollen nicht immer nur geschlossen sein und für uns, sondern wir machen auf, wir haben Kinder, die hineinschauen, wir haben eine Spielecke, die die Kinder fasziniert. Wir haben einmal im Monat einen Sargbar, den wir aufmachen.
Ein Sargbar?
Ja.
Das musst du erklären.
Wir haben einen Sargbar, und zwar habe ich kein Trauerkaffee, sondern einen Sargbar, weil es halt auch junge Leute gibt, die jemanden verlieren. Und die haben nicht Zeit, am Nachmittag in einen Trauerkaffee zu gehen. Mhm. Und ich habe das in Berlin bei einer Bestatterin gesehen, dass sie einen Sargbar gemacht hat. Und dann habe ich gefunden, das ist genau das, was ich will.
Was macht man da in einer Sargbar?
Wir treffen uns einmal im Monat. Es muss sich niemand an- oder abmelden. Man kann einfach kommen. Wir fangen immer um 5:30 an. Wir trinken etwas. Manchmal essen wir ein bisschen etwas. Wir machen es 1,5 Stunden geführt, dass wir wirklich ein Thema haben, das wir besprechen miteinander. Und nachher ist es so ein bisschen ein Ausplemperle, wo man noch ein bisschen einfach miteinander redet und wir lachen auch. Und
also da kommen Angehörige von Verstorbenen,
das sind Angehörige,
um sich vernetzen oder um einfach einen Ort haben, ja. Zum Reden, ja, zum aufgefangen werden.
Ja, ja. Und es ist noch schön, es sind wirklich zwischen 48 und 88 immer zwischen 8 bis 10 Personen, die sich austauschen.
Und da kommen die Leute auch mehrmals, also da kann man immer wieder kommen, quasi so ein bisschen als eine Art Selbsthilfegruppe, oder?
Ja, dass gerade eine Selbsthilfegruppe ist, würde ich jetzt glaube nicht sagen, aber ich glaube, wir tun schon Themen besprechen, aber wir haben dann nachher so ganz aus dem Leben gegriffen, wo jemand sagt, da tut es mir weh und da drückt es und die Operation habe ich vor, oder ich gehe jetzt in die Ferien. Also es ist einfach so ein bisschen ungezwungener.
So über eine lockere Atmosphäre. Ein Stück. Und eben an einem schönen Ort da bei dir.
Und ich habe das jetzt im Januar gestartet und ich habe also wirklich am Anfang gedacht, ja, vielleicht sitze ich dann jetzt halt alleine da, mal schauen. Mhm. Aber ich glaube, dadurch, dass sich die Leute auch nicht anmelden müssen, dass man wie kann sagen, ah, heute ist gut oder heute ist weniger gut, heute gehe ich erst recht oder ich habe den Zug verpasst, ich schaffe es nicht, aber ich muss mich wie nicht abmelden, ich kann einfach kommen und gehen.
Du hast jeden Tag mit dem Tod zu tun, Kathrin. Und mich würde interessieren, wie schaust du selber auf dein eigenes Sterben? Oder weißt, wie bewusst ist dir, ja, du wirst irgendwann sterben, weißt nicht wann. Und was macht das mit dir?
Also ich muss sagen, ich persönlich habe grausam Mühe mit Abschied nehmen, wenn es so in den eigenen Reihen ist. Da bin ich dann gar nicht der Profi.
Ja, ist glaube auch okay, wenn man da nicht professionell ist, wenn es ums Eigene geht.
Und für mich, ich glaube, ich lebe sehr fest im Moment. Ich bin recht zackig unterwegs. Ich unternehme sehr viel, wo ja, vielleicht andere das ein bisschen ruhiger angehen.
Also in deiner Freizeit? Ja. Oder? Ja. Was unternimmst du denn so?
Kino, Velofahren, Wandern, Tanzen, also mit Freunden treffen.
Und hat das damit zu tun, dass du dein Leben willst, voll auskosten und geniessen willst, jetzt gerade weil du das Bewusstsein hast, es ist irgendwann fertig, oder hast du das schon immer gehabt?
Ich war sicher schon eher immer eine umtriebige Person gewesen, aber ich glaube, das hat es wie nochmal verstärkt. Wo ich finde, ja, warum nicht? Machen wir. Mhm. Also, ja.
Was ist dir wichtig? So, eben du weißt jetzt, was Angehörige brauchen, wenn es darum geht, Abschied zu nehmen. Was ist dir selber dann mal wichtig, wenn du wirst gehen? Was,
ja, also wenn ich gehe oder ja, wenn Angehörige
nein,
von mir...
Nein, wenn du
gehen. Wenn ich muss gehen? Jesus, geht gar nicht. Das müssen die anderen entscheiden. Mhm. Da habe ich wie nicht jetzt gross Wünsche oder so. Also mal, ich will keine Aufbahrung an einem öffentlichen Ort, wenn dann daheim. Aber sonst, nein, habe ich...
Nicht so konkrete Wünsche, oder? Ja.
Taschen vielleicht ins Wasser. Ich bin ein extremer Wassermensch. Ich gehe gerne schwimmen und bin sehr gerne im See. Das wäre für mich vielleicht noch etwas, was ich mir vorstellen könnte. Aber ich glaube, ich mache es ganz einfach und lasse meine Angehörigen entscheiden.
Mhm. Hast du eine Bucketlist, also so eine Liste im Kopf oder vielleicht auch tatsächlich auf Papier mit Sachen, wo du sagst, das will ich mal erleben? Oder eben lebst du so fest im Moment, dass du das gar nicht brauchst?
Ich brauche sie gar nicht.
Schön.
Mal eins, wo ich jetzt dann tue, verwirkliche, ich gehe weg auf Indien. Das ist das, was schon lang, was ich mir gewünscht habe, das tue ich jetzt realisieren mit meinem Mann, dass wir 5 Wochen auf Indien gehen. Aber sonst, nein, ich lebe wirklich, ich lebe recht intensiv und darum glaube ich, braucht es das wie nicht für mich. Ja.
Was denkst du, was kommt nach dem Tod? Hast du das mal überlegt?
Ich stelle mir vor, dass ich im Himmel meine verstorbenen Verwandten sehe, Freunde sehe. Also ich hoffe schon, dass ein bisschen Party da oben ist.
Also für dich gibt es nachher etwas, so
ja,
in deiner Vorstellung? Ist nicht einfach fertig?
Nein. Das wäre dann traurig.
Ist das etwas, was dir Kraft gibt im Leben jetzt? Die Vorstellung, dass es eben dann nachher nicht vorbei ist?
Ja, schon. Ja. Mhm. Aber ich bin da auch offen. Es gibt Leute, die sagen, nein, nachher gibt es wie nichts mehr für mich. Das finde ich auch völlig. Es ist jedem seine eigene Meinung. Und für mich, ich hoffe wirklich, dass es da aber schon noch der eine oder andere wieder antreffen. Mhm. Ja.
Kathrin Rösli, ich glaube, ich konnte ganz viel mitnehmen. Ich habe gar nicht mehr Fragen. Ich habe es sehr spannend gefunden, dir zuzuhören. Mal eine Frage kommt mir jetzt gleich noch in den Sinn. Was ratest du Angehörigen? So grundsätzlich, wenn man weiss, irgendwann sind wir alle in dieser Situation, wo wir Angehörige sind, wo wir jemanden verabschieden müssen, was ratest du diesen Personen so am Ende, weißt, wenn die Person schon gestorben ist?
Sich
dann,
Zeit
wenn du
nehmen.
Eigentlich
Zeit nehmen, sich nicht ganz vergessen. Das klingt blöd, ich weiss. Es lachen mich viel aus. Ich sage immer, etwas essen, trinken, dass man bei Kräften bleibt. Und wie ich das Gefühl habe, ich muss noch das erledigen und ich muss mich dort melden, an dieser Stelle melden, weil wir machen ganz viel für die Angehörigen. Wir informieren ganz viele Stellen informieren über den Todesfall. Also ich glaube, in erster Linie finde ich es ganz wichtig, dass man sich überlegt, will man eine Aufbahrung, will man keine, nehmen wir die Person noch mal heim, ist auch eine Möglichkeit, also dass man dort wie so ein bisschen zur Ruhe kommt und man ganz sachlich überlegt, was brauchen wir und was ist das Weitere. Wie gehen wir weiter?
Also wirklich sich die Zeit nehmen, zum Abschied nehmen?
Unbedingt, ja. Ich glaube, wenn man sich so wie bewusst wird, wenn der Bestatter kommt, kommt es wie nicht mehr retour. Dann ist den Leuten viel mehr bewusst. Dann fangen sie viel mehr an verstehen. Ja, dann behalten wir es, glaube ich, noch mal daheim.
Um sich wirklich
ja. in also das Ruhe. Ist so das, was ich wirklich mit auf den Weg gehen kann, sich Zeit nehmen. Mhm.
Danke vielmals, Kathrin Rösli.
Danke dir vielmals.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.